Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Om Baby mit ganz vielen Tipps und Empfehlungen bzw. Expertengesprächen für dich auf deiner Kinderwunschreise, damit du diese mit mehr Leichtigkeit erleben kannst. Heute gibt es wieder eine ganz persönliche Folge zu meiner eigenen Kinderwunschreise. Ich habe das selbst auch immer sehr spannend gefunden, die Geschichten von anderen Frauen zu hören. Und auch wenn jede Geschichte anders ist, kann man sich doch von den meisten Geschichten etwas mitnehmen. Beziehungsweise finde ich es auch immer inspirierend dann, wie es Frauen geschafft haben, eben mehr Leichtigkeit auf ihrer Reise zu finden, wie sie dann endlich schwanger wurden oder vielleicht auch einen anderen Weg gefunden haben, mit dem Kinderwunsch umzugehen. Wenn du bereits meine erste Podcast-Folge gehört hast, dann hast du auch bereits ein bisschen etwas über meinen Kinderwunschweg erfahren. Wenn du mehr darüber wissen wolltest, wie es bei mir von einem großen Kinderwunsch zu drei eigenen Kindern und einem Bonusbub kam, über meinen Weg durch einen Dschungel an Arztgesprächen, künstlichen Befruchtungen, alternativen Begleittherapien, einem super niedrigen AMH. Darum wird es nämlich auch heute gehen, da möchte ich dir auch Basiswissen dazu geben. Dann bleib jetzt weiter dran bei dieser Folge. Wie gesagt, wenn du meine Intro-Folge bereits gehört hast, dann weißt du ihm sicher, dass ich mit 29 ganz motiviert die Pille abgesetzt habe und eigentlich wie so viele Frauen davon ausgegangen bin, dass ich bald einmal schwanger werde. Ich finde es ja immer wieder spannend, dass es den meisten Frauen ja so geht, dass wir ganz lange verhüten und eigentlich ist immer so das Schreckgespenst, dass man schwanger wird und wenn man dann endlich die Pille absetzt, dann gehen wir ja auch davon aus, dass es dann irgendwie klappen wird, weil man ja dauernd Angst hat, dem schwanger zu werden. Und dann die große Überraschung, dass es aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht gleich klappt. Also da gibt es ja mehrere verschiedenste Faktoren, die da der Grund sein können. Ich war damals immerhin wirklich erst 29 und super aufgeregt, da in diesen neuen Lebensabschnitt zu starten. Und dann hat sich aber eben auch nach 6 Monaten noch keine Schwangerschaft eingestellt. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin und zwar eben ganz entsprechend der gängigen Meinung, dass es hauptsächlich an der Frau liegt. Auch meine damalige Schwiegermutter hat ihm gemeint, ich solle mich doch untersuchen lassen, wenn es nicht klappt. Und es war dann aber so, dass eben bei mir nichts rausgefunden wurde. Gott sei Dank hat sich dann auch mein damaliger Partner auch ganz bald untersuchen lassen und da hat sich leider herausgestellt, dass sein Spermiogramm einfach nicht besonders gut war. Es folgten dann weitere Arztbesuche, auch Versuche mit TCM, also der traditionell chinesischen Medizin mit Akupunktur und auch Luna-Yoga, das ich damals schon kannte und lieben gelernt hatte für meinen Partner und schließlich dann, weil das alles nicht wirklich die erwünschte Schwangerschaft gebracht hat, sind wir dann in eine Kinderwunschklinik auch gegangen. Da gab es dann die nächste Hiobsbotschaft, indem wir zwei wirklich niederschmetternde Nullbefruchtungen hatten, bei denen ich aber noch eine ansehnliche Anzahl an Eizellen hatte, und zwar waren es einmal 9 und einmal 7. Und 4 Jahre später durfte ich dann erst meinen ersten positiven Schwangerschaftstest dann mit nur einer Eizelle, deshalb auch der Titel, in den Händen halten. Und diese eine befruchtete Eizelle ist jetzt übrigens schon 15 Jahre alt. Warum es bei diesem Versuch dann nur eine Eizelle gab, das konnte mir keiner sagen. Vielleicht lag es am langen Protokoll. Ich wurde stark downreguliert, damit sich dann umso mehr Eizellen bilden. Am DHEA, das ich davor genommen hatte, obwohl ich eigentlich einen hohen Wert hatte. Also bitte immer den Wert überprüfen. Wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, das Schöne daran war, dass eben sich diese Eizelle befruchten ließ, eingenistet hat und jetzt mein 15-jähriger Sohn ist. Da ich gestern im Rahmen meiner Ausbildung zur Kinderwunsch-Doula, wo ich gerade dran bin, die super spannend ist, eine Fortbildung hatte mit der Roxana Popovici vom Kiez in München zum Thema IVF naturell, möchte ich euch das auch nicht vorenthalten. Und zwar wäre das retrospektive betrachtet für mich damals sicher auch eine gute Möglichkeit gewesen, auch wenn ich in meiner Kinderwunschklinik sehr zufrieden war und es auch damals noch nicht so in aller Munde war, eine IVF naturell zu machen. Ich verlinke dir gerne auch unterhalb in den Shownotes die Website vom Kiez in München. Ich war super happy, endlich schwanger zu sein, dann endlich zu dritt zu sein. Eine wirklich super schöne erste Zeit mit Baby, mit einem eigenen Kind. Da ich aber aus einer großen Familie mit 4 Geschwistern komme, ich bin selbst die Älteste und wir sind auch total schön auf einem Bauernhof mitten in der Natur aufgewachsen, hatte ich den großen Wunsch nach mehreren Kindern. Also 2 sollten es zumindest sein. Als ich dann meinen großen Sohn eben mit circa 1,5 abgestillt hatte, habe ich dann also wieder mit der Klinik Kontakt aufgenommen für einen Versuch für ein Geschwisterchen. Und wir haben dann circa 2 Jahre nach der Geburt meines Sohnes gestartet. Und jetzt begann eben meine Low-Responder- und niedriger AMH-Karriere. Für alle, die den Begriff Low-Responder noch nie gehört haben, möchte ich den Begriff kurz erklären. Und zwar heißt das, dass du eben in der Kinderwunschklinik auf eine Stimulation, die du deshalb bekommst, damit du möglichst viele Eizellen bildest, dass du da eben nicht gut darauf reagierst. Man möchte bei der künstlichen Befruchtung nämlich viele Eizellen haben, damit sich da möglichst viele auch befruchten lassen und deine Chancen einfach auf eine Schwangerschaft steigen. Bist du jetzt ein Low Responder, dann gibt es da eben nicht so viele Eizellen. Aber wie du eben auch anhand meiner Geschichte siehst, reicht auch eine Eizelle absolut aus. Wenn du allerdings mehr Eizellen hast, was auch ein großer Vorteil ist, also nicht nur, dass man schauen kann, welche qualitativ besser sind, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, diese Kryo konservieren zu lassen, das heißt auf Eis zu legen und später dann in einem Versuch zu verwenden und da eben keinen Vollversuch machen zu müssen mit der ganzen Stimulation, mit den ganzen Medikamenten. Also das war mir leider immer verwehrt. Ich hatte nie einen Kryoversuch. Bevor ich dich weiter in meiner Kinderwunschgeschichte mitnehme, wie es dann weitergegangen ist mit den Versuchen, gibt es mal ein bisschen Basiswissen für dich zum Thema AMH-Wert, was ja für manche wirklich ein großes Schreckgespenst ist, weil es so ein Messfaktor ist oder sogar so ein Damoklesschwert, das über vielen schwebt, ob das überhaupt noch je klappen würde, wenn dieser Wert so niedrig ist. Was bedeutet denn AMH überhaupt? Und zwar ist es die Abkürzung für Anti-Müller-Hormon. Und zwar wird dieses von den kleinen heranreifenden Eibläschen oder Follikeln in den Eierstöcken produziert. Und zwar gibt ihm der AMH-Wert im Blut Auskunft über deine Eizellreserve. Also wie viele Eizellen ungefähr noch vorhanden sind. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass ja unsere Eizellen bereits im Mutterleib angelegt werden. Also wenn du als kleines Baby im Bauch deiner Mama bist und dann eben im Laufe der Zeit deines Lebens werden diese Eizellen einfach immer weniger. Aber ganz wichtig hier, bevor du dir wieder Sorgen machst wegen einem niedrigen AMH-Wert, Der AMH-Wert ist ein Mengenmarker, also ein Indiz für die Menge an Eizellen, aber kein Qualitätsmarker. Also er sagt nichts über die Qualität deiner Eizellen aus. Er ist also kein eindeutiger Indikator für deine Fruchtbarkeit, sondern sollte wirklich mit anderen Untersuchungen gekoppelt werden und so dann eben als Gesamtbild betrachtet werden. Ich möchte nun kurz auf die Messung des AMH-Werts eingehen und wann man eigentlich von einem niedrigen AMH-Wert spricht. Und zwar habe ich da im Laufe meiner Recherche herausgefunden, dass ganz wichtig ist, wann du den AMH-Wert abnimmst. Und zwar sind Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass es wichtig ist, diesen bereits in der ersten Zyklushälfte abzunehmen. Das heißt, in der sogenannten Follikelphase, wenn diese Eibläschen eben gebildet werden, da er da normalerweise höher ist. Die Durchschnittswerte, also wie hoch dein AMH sein sollte und wann er als niedrig gilt, da kann es sein, dass es eben individuelle Schwankungen auch gibt von Labor zu Labor. Aber der Durchschnittswert ist von 1 bis 3,5 Nanogramm pro Milliliter, also das gilt als normal. Er wird dann auch revidiert, wenn du bereits über 35 bist, dann ist auch ein Wert von 0,7 Nanogramm pro Milliliter noch absolut in der Norm. Also lass unbedingt, wenn du dir diesen Wert abnehmen lässt, ihn dann von deinem Kinderwunscharzt, deiner Kinderwunschärztin noch einmal in Bezug auf dein Alter interpretieren und eben vielleicht auch relativieren. Sollte dein Wert über 3,5 Nanogramm pro Milliliter sein, dann gilt dieser als hoch und könnte eventuell auf das polyzystische Ovar-Syndrom schließen lassen. Von 0,5 bis 1 Nanogramm pro Milliliter gilt er als niedrig. Also das ist ein niedriger AMH, von dem wir vorher gesprochen haben. Und unter 0,5 Nanogramm pro Milliliter gilt er dann als sehr niedrig. Aber lass dich da trotzdem noch einmal von deiner Ärztin, deinem Frauenarzt, dem beraten. Wie gesagt, es gibt dann auch eine ganz genaue Statistik, je nach Alter, und da werden die Werte dann auch ein bisschen natürlich nach unten korrigiert, was dann in einem Alter, zum Beispiel über 40, noch als normal gilt. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, zur Erinnerung nochmal an meinen Wert von 0,14 mit 38, auch dann ist es absolut noch wie möglich, schwanger zu werden, auch wenn der eben super niedrig ist. Ich habe mit diesem Wert noch 2 Kinder bekommen, und zwar mit fast 40 und dann mit 46. Mit dem Alter sinkt natürlich der AMH-Wert auch ganz natürlich, meist spürbar ab 35. Also ich habe auch Kundinnen, die ihn zu verschiedensten Zeitpunkten noch einmal gemessen haben und das dann eben stark auch gemerkt haben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, setzen deshalb spezialisierte Ärzte, Ärztinnen diesen Wert dann wirklich noch einmal auch in Relation zu deinem Alter. Und auch junge Frauen können bereits einen niedrigen AMH-Wert haben, zum Beispiel eben durch genetische Faktoren oder Krankheiten wie Endometriose oder auch durch die Operation an den Eierstöcken, weil da natürlich auch Gewebe von den Eierstöcken weggenommen wird, das sich dann wieder auf diesen Wert auswirkt. Das heißt, zusammenfassend, was sind die Ursachen für einen möglicherweise niedrigen AMH-Wert? Einerseits der Alterungsprozess der Eierstöcke, und zwar ist das ganz natürlich. Dann möglicherweise eine genetische Veranlagung, zum Beispiel eine familiäre Vorbelastung. Endometriose, wie ich vorher bereits angesprochen hatte, wo eben dieses Gewebe auch durch die Endometrioseherde angegriffen wird oder durch chirurgische Eingriffe, zum Beispiel am Eierstock, auch entfernt wurde. Dann kann es natürlich auch sein, dass er sich durch eine Strahlen- oder Chemotherapie, dass dieser Wert niedrig ist, weil da auch etwas beschädigt wurde. Und ganz wichtig ist, Rauchen hat auch einen großen Einfluss auf den AMH-Wert. Das heißt, falls du noch rauchen solltest, bitte hör bei Kinderwunsch auch aus anderen Faktoren natürlich unbedingt damit auf. Besonders spannend fand ich aber auch, dass in Studien herausgefunden wurde, dass auch die sogenannten endokrinen Disruptoren, also Umwelteinflüsse von außen durch Phthalate in Kunststoffen oder BPA, im Verdacht stehen, die Eizellreserve zu reduzieren. Und deshalb ist das auch in meiner Kinderwunschbegleitung im sechswöchigen Fahrplan ein ganz großes Thema, diese äußeren Einflussfaktoren so gut wie möglich zu reduzieren oder zu vermeiden. Was bedeutet aber nun ein geringer oder niedriger AMH-Wert ganz konkret für deinen Kinderwunsch? Er zeigt einfach, dass die Anzahl an Eizellen, die dein Körper zur Verfügung hat, begrenzt sind. Und noch einmal zur Wiederholung, es sagt aber nichts über die Eizellqualität aus. Ein AMH-Wert ist eben allein kein ausschlaggebendes Urteil über deine Fruchtbarkeit. Und du kannst natürlich auch mit einem niedrigen AMH-Wert schwanger werden, auch auf natürlichem Weg. Ich bin dafür das beste Beispiel. Ich hatte ja, wie ich vorher schon erzählt habe, bei den künstlichen Befruchtungen immer nur wenige Eizellen, hat aber auch da natürlich dann geklappt. Aber ich bin dann eben mit meinem Mädchen auch noch einmal auf ganz natürlichem Weg schwanger geworden. Mein wirklich wichtigster Tipp und Hack dieser Folge ist, lass dich bei einem niedrigen AMH-Wert nicht verrückt machen. Aber achte gleichzeitig darauf, dass du deinen Kinderwunsch bewusst und strategisch auch planst, falls du einen solchen Wert haben solltest. Also, dass du auch nicht super viel Zeit verstreichen lässt, bis du deinen Babywunsch eben umsetzt. Welche Möglichkeiten gibt es nun, wenn du einen niedrigen AMH-Wert hast? Wie ich vorher schon angesprochen hatte, ist es wichtig, dass der AMH-Wert in Relation zum Gesamtbild gesehen wird. Das heißt, falls du diesen einzelnen Wert gemessen hast, lass bitte auch noch andere Faktoren für deine Fruchtbarkeit abklären. Und zwar ist das unter anderem eine Ultraschalluntersuchung, bei der deine antralen Follikel gezählt werden. Das heißt, die Zahl der kleinen Eibläschen, die sich da zu Beginn des Zyklus bilden, und diese geben dann zusätzlich auch einen Aufschluss über deine Eizellreserve. Außerdem kann dein Kinderwunscharzt, deine Kinderwunschärztin, die können noch weitere Untersuchungen durchführen, zum Beispiel Hormone abnehmen und so noch mehr zusätzlich zu deiner Fruchtbarkeit herausfinden. Du kannst dich dann natürlich auch in weiterer Folge an ein Kinderwunschzentrum wenden. Also ich würde dir da auf jeden Fall auch immer raten, da zu Spezialisten zu gehen und möglicherweise auch eben von einer IVF, also einer In-vitro-Fertilisation, einer künstlichen Befruchtung auch profitieren. Der Vorteil dabei ist, dass du dann natürlich weißt, ob sich deine Eizelle gut befruchten lässt, also was da wirklich passiert im Körper. Und dass oft trotzdem mehrere Eizellen eben pro Zyklus gewonnen werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt bei einem niedrigen AMH-Wert ist, dass du vielleicht nicht die Menge der Eizellen beeinflussen kannst, aber du kannst sehr wohl die Eizellqualität unterstützen. Und das war auch für mich sicher ein entscheidender Faktor dann, dass ich noch einmal mit 45 eben schwanger geworden bin. Und zwar wurde in Studien herausgefunden, dass Nahrungsergänzungsmittel, das heißt sogenannte Mikronährstoffe, die Eizellqualität ganz toll verbessern können oder unterstützen können. Und dazu wird es dann auch nochmal eine gesonderte Folge geben mit einer Expertin. Nahrungsergänzungsmittel wie das Coenzym Q10, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und antioxidative Mikronährstoffe können da wirklich deine Eizellen gut unterstützen. Entweder hörst du dir dann die Podcast-Folge mit meiner Expertin an oder du klärst das mit deinem Kinderwunscharzt, deiner Kinderwunschärztin, welche individuellen Dossierempfehlungen da für dich gelten. Du kannst zusätzlich auch natürlich deinen Lifestyle optimieren und zwar, wie ich vorher schon gesagt habe, bitte hör zu rauchen auf. Achte auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit ausreichend Makronährstoffen und reduziere unbedingt auch Stress. Achte auf ausreichend Schlaf, der ist natürlich für die Reparatur unserer Zellen, für die Regeneration ganz, ganz wichtig, auch für die Regeneration natürlich der Eizellen. Und mache auch moderaten Sport bzw. Bewegung. Da gibt es auch eine ganz eigene Folge von mir zu Bewegung bei Kinderwunsch. Meine große Empfehlung ist dann natürlich auch Kinderwunsch-Yoga, um die Durchblutung auch in deinen Eierstöcken anzuregen und so ganz viel frischen Sauerstoff auch hinzubringen, damit diese gut arbeiten können und ganz tolle Eizellen bilden. Eine alternative Möglichkeit bei einer stark eingeschränkten Eizellreserve wäre natürlich auch eine Eizellspende, wenn eben keine eigenen Eizellen mehr verfügbar oder verwendbar sind. Zusammengefasst, ein niedriger AMH-Wert ist wirklich kein Grund zur Panik, aber wirklich ein Signal und eine Botschaft, dass du deine Familienplanung vielleicht aktiv angehen solltest. Und ein ganz wichtiger Punkt bei den Eizellen zählt mehr die Qualität als die Quantität. Eine einzige gute Eizelle reicht eben aus für dein Baby. Wie gesagt, ich bin da das beste Beispiel mit meinem ersten Sohn. Und ganz wichtig ist auch natürlich eine frühzeitige Beratung bei einem spezialisierten Arzt oder einer Ärztin, um deine Chancen deutlich zu verbessern. Das heißt auch mein Tipp hier, falls du bei deiner normalen Frauenärztin unter Anführungszeichen bist, dann irgendwie diesen Wert abgenommen bekommst und sie da dann nicht wirklich da weiterhelfen kann, dann geh bitte wirklich in ein spezialisiertes Kinderwunschzentrum oder zu einem spezialisierten Kinderwunscharzt, einer Kinderwunschärztin und lass dich dort weiter untersuchen. Aber nun noch einmal weiter zu meiner ganz persönlichen Geschichte. Der letzte Stand der Dinge war eben, dass ich einen super niedrigen AMH-Wert hatte, immer wenige Eizellen und ich war dann auch dazwischen einmal schwanger. Also es hat auch mal geklappt, aber leider musste ich unser Sternchen dann auch in der 8. Woche ziehen lassen, was ich besonders frustrierend natürlich fand, frustrierend und traurig. Wenn es dann schon mal geklappt hat und dann leider eben trotzdem nichts wird, also dieses Hoffen und dieses Bangen. Und ich habe dann noch, also das war dann nach dem dritten Versuch für das Geschwisterchen und dann gab es ihm auch noch zwei Versuche. Mein Mann war dann auch nach diesen 5 Versuchen nicht mehr so richtig im Boot. Es war auch für die Partnerschaft belastend, also da werde ich dann auch nochmal in einer Extra-Folge darauf eingehen, was du da auch tun kannst. Und auch mein Mann meinte dann schon, ob wir nicht mit einem Kind zufrieden sein sollten. Es war natürlich auch zur psychischen Belastung, also dieses, wie gesagt, dieses Bangen und Hoffen, auch eine finanzielle Frage dann. Da natürlich die Versuche, die alternativen Behandlungen dazu, dadurch, dass das natürlich auch einiges kostet. Und wir haben uns dann schließlich noch auf einen letzten, 6. Versuch geeinigt. Und ich habe dann noch einmal mit Kinderwunsch-Yoga begleitet und bin dann auch zur Doro Lübke gegangen. Vielleicht hast du diese Folge auch mit der Doro schon angehört und ließ mich eben da auch massieren mit ihren Maya-Massagen und auch durch ihr Coaching begleiten, das ich ganz toll fand. In der Folge 3 kannst du das auch nochmal nachhören, wie die Doro da arbeitet. Und ich muss sagen, es war wirklich dann ein sehr entspannter Versuch. Also er verlief sehr entspannt, wie im Bilderbuch eigentlich. Also ich war so richtig im Flow auch bei diesem Versuch. Und es konnten dann 2 Eizellen gewonnen werden, die sich auch gut befruchten ließen und mir dann auch beide transferiert wurden. Und was ich besonders schön dabei fand, war auch, dass der Transfer dann sehr stimmig war. Das möchte ich dir vielleicht auch heute gleich mitgeben, falls du in einer Kinderwunschbehandlung bist. Also wir sind da natürlich gemeinsam hin, mein Partner und ich, und haben dann diesen Transfer auch in einem hippen Café im 8. Bezirk in Wien dann abgeschlossen und sozusagen gefeiert. Also schöner, stimmiger Transfer mit einem schönen Abschluss auch. Und dann kam natürlich wieder mal die Wartezeit. Also auch da, ich rede heute immer von weiteren Folgen, aber ich weiß, diese Warteschleife, also da wird es auf jeden Fall auch noch eine Folge geben, weil die einfach für die meisten Frauen super herausfordernd ist. Jetzt hat man alles getan, hatte so viel Begleitung auch durch das Kinderwunschzentrum, durch die Ärzte, durch die ganzen Spritzen, die man sich setzen musste, natürlich die ganzen Medikamente, den ganzen Plan, und dann auf einmal gibt es da gar nichts mehr. Und bei mir war es dann so, dass ich eigentlich wieder mal meine Symptome interpretiert habe und da das Gefühl hatte, dadurch, dass ich schon so richtig eben auch Menstruation hatte, dass es sowieso nicht geklappt hat. Also es war vom Gefühl her gleich wie immer. Und ich habe dann auch mit Doro hin und her geschrieben, dass das wohl keine Anzeichen sein können für eine Schwangerschaft. Sie hat dann gemeint, sie ist sich da nicht so sicher. Und dann muss man natürlich bei so einer künstlichen Befruchtung, gibt es dann immer einen Bluttest, der wirklich gemacht werden muss, also um da auch festzustellen, was da rauskommt. Also auch wenn man nicht mehr dran glaubt, ob es geklappt hat. Und den habe ich dann in der Früh eben nach diesen 10 Tagen Wartezeit, habe ich den dann im Labor in meiner Stadt gemacht und bin dann arbeiten gegangen, ganz normal, und habe ihm bis um 1 dann nichts gehört vom Labor. Das ist dann auch immer besonders spannend, wenn man dann eben ganz spät erst etwas hört, und bin dann mit dem Rad hingefahren zum Labor, habe mir gedacht, so jetzt hole ich mir den Test selber und habe dann die Bestätigung sozusagen, dass es eh nicht geklappt hat. Also ich war mir da schon eigentlich fast 100% sicher, dass das wieder nicht geklappt hat. Und was sehe ich dann? Einen hohen HCG-Wert. Ich war mit meinem 2. Sohn schwanger, 6 Jahre Abstand zu meinem 1. Sohn, und das mit 39 und mit einem super niedrigen AMH-Wert. Also so viel zu meiner Kinderwunschgeschichte, zu einem niedrigen AMH, und dass man mit einer Eizelle oder auch als Low Responder bei künstlichen Befruchtungen auf jeden Fall schwanger werden kann. Den letzten Part meiner Kinderwunschreise, ich habe ja noch eine kleine Tochter auch noch, den hebe ich mir noch ein bisschen auf. Also da wird es auch noch eine Folge dazu geben, die dann vielleicht auch darum geht, wie man über 40 noch schwanger werden kann. Also da auch meine Tipps dann dazu. Und ich wollte auch noch gerne mit dir teilen, bevor diese Podcast-Folge jetzt zu Ende ist, dass ich mich gerade sehr freue, dass ich in einer neuen Ausbildung bin zur Kinderwunsch-Doula. Und zwar geht es da darum, dich eben noch mehr begleiten zu können. Die liebe Stefanie von der Ausbildung nennt das immer so auch so wie eine Flugbegleiterin beim Kinderwunsch. Also sei auch da schon gespannt auf noch mehr Inputs von mir durch diese neue Ausbildung, zusätzlich eben zu meiner Ausbildung als Yogalehrerin. Bei Kinderwunsch bin ich auch noch ausgebildete Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit und kann dir da schon ganz viele Tipps eben auch mitgeben. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es wieder unten in den Shownotes mein Angebot. Es gibt einerseits, habe ich für dich einen Kinderwunsch-Yoga-Kurs als Begleitung, den du selbst für dich eben durchüben kannst, Oder was mich besonders freuen würde und was meine Kundinnen als besonders hilfreich empfunden haben, ist meine 1:1 Begleitung bei Kinderwunsch. Da gibt es auch verschiedene Modelle dafür, also ob du einfach eine Einzelstunde mit mir möchtest und dann den Online-Kurs dazu hast oder eben eine umfassendere Begleitung durch mich über mehrere Einheiten. Schreib mir sehr gerne bei Fragen oder Wünschen oder Anregungen für zukünftige Podcast-Folgen und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast auch mit anderen Frauen, die sich gerade auf einer Kinderwunschreise befinden, teilst. Alles Liebe inzwischen und bis zur nächsten Folge.